Während wir letzten Sonntag das dritte Kapitel aus dem Buch Nehemia studiert haben, machen wir heute Morgen einen Zeitsprung. Etwa 200 Jahre zurück. Wir führen heute Morgen die vor 6 Monaten begonnene Reihe aus dem Buch Zephania fort. Und ich weiß, dass viele neue sogar da sind, die damals noch nicht dabei waren. Deswegen eigentlich ein kleiner Rückblick und eine Zusammenfassung der wesentlichen Punkte. Zephania, der Name bedeutet, Gott verbirgt, Jahwe hat verborgen oder Jahwe bewahrt. Einmalig bei diesem Buch ist, dass Zephania seine Abstammung auf 4 Generationen zurückweist. Und er ist der Urenkel des Hiskia und wir vermuten mal, und das ist nicht ausgeschlossen, dass damit der König Hiskia gemeint ist. Also Zephania, ein Prophet aus dem königlichen Geschlecht. Und die Besonderheit zu der Zeit ist, dass er dann ein Vetter des zur Zeit regierenden Königs Josia war. Das macht das Ganze so schön brisant. Und wenn wir den Namen Josia hören, was fällt uns da ein? Reformen. Also der damalige Martin Luther vielleicht, die etwa 622 vor Christus stattgefunden haben oder begonnen haben. Es war ja eine längere Epoche. Und die Zeitgenossen von Zephania waren der Prophet Nahum, Habakuk und über einen ganz langen Zeitraum der Prophet Jeremia. Und in den ersten 6 Versen hat Zephania das Gericht Gottes verkündet über die ganze Erde und über Juda und auch Jerusalem. Warum wurde das angekündigt? Das Volk Gottes sollte Buße tun und umkehren, zu seinem Gott. In diesem Buch von Zephania erscheint uns vieles grausam, hart. Und doch dürfen wir das nicht unterschlagen. Es ist und bleibt Gottes ausgegossener Zorn. Da ist viel von Gericht die Rede, vom Tag des Herrn. Doch was treibt Gott an, wenn er sein Volk warnt? Ist es, naja, die werden sich sowieso nicht ändern? Oder sagt Gott, ich liebe euch so sehr, ihr seid mein Volk, ich habe euch auserwählt und ich möchte, dass ihr mich als euren Gott annimmt, dass ich in eurem Leben bin. Heute Morgen setzen wir also fort im ersten Kapitel ab Vers 7 bis Vers 13. Die Überschrift dieser Predigt habe ich mal so überschrieben: eine Gerichtsverhandlung der anderen Art. Und ich habe auch dazugelernt, für die Kinder der Predigtversteherfragebögen muss ich erstmal die Gliederung sagen, damit das ganz klar und deutlich ist. Also der erste Punkt, der Richter. Der zweite Punkt, die Angeklagten. Und der dritte Punkt, das Urteil. Lasst uns jetzt gemeinsam diesen Text lesen. Ihr findet ihn auch, glaube ich, abgedruckt auf den Zetteln. Und wer eine Bibel dabei hat, der kann direkt aus der Bibel mitlesen. Ab Vers 7. Seid still vor dem Angesicht Gottes des Herrn, denn nahe ist der Tag des Herrn, denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet, er hat seine Geladenen geheiligt. Und es wird geschehen am Tag des Schlachtopfers des Herrn, dass ich die Fürsten und die Königssöhne strafen werde und alle, die sich in fremde Gewänder hüllen. Auch werde ich an jenem Tag alle diejenigen strafen, welche über die Schwelle springen, die das Haus ihres Herrn mit Frevel und Betrug erfüllen. An jenem Tag, spricht der Herr, wird ein Geschrei vom Fischtor her erschallen und ein Geheul vom zweiten Stadtteil her und ein großes Krachen von den Hügeln her. heult, die ihr in Maktesch wohnt, denn das ganze Krämervolk ist vernichtet, alle Geldabweger sind ausgerottet. Und es wird geschehen, dass ich zu jener Zeit Jerusalem mit Leuchten durchsuchen werde. Und ich will die Leute heimsuchen, die auf ihren Häfen liegen, indem sie in ihrem Herzen sagen, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Ihr Vermögen soll der Plünderung anheimfallen und ihre Häuser der Verwüstung. Sie werden Häuser bauen und nicht darin wohnen, Weinberge pflanzen und keinen Wein davon trinken. Wer schon einmal eine Gerichtsverhandlung miterlebt hat, der weiß, dass alle Beteiligten sich von ihren Plätzen zu erheben haben, wenn der Richter den Saal oder die Richter den Saal betreten. In unserem Gesetz hier, in unserem Land ist es so geregelt, der Richter übt Hausrecht aus und ist befugt bei Personen, die sich der Ungebühr, so heißt es im Gesetzestext, schuldig gemacht haben, ein Ordnungsgeld oder eine Ordnungshaft zu verhängen. Wie fängt unser Text an? Seid stille vor dem Angesicht Gottes, des Herrn. Nun, wer hier Richter ist, das lässt sich unschwer erkennen. Es ist Jahwe, der Gott des Volkes Israel, der Gott der Bibel, der Schöpfer und Erhalter des ganzen Universums oder einfach ausgedrückt von Himmel und Erde. In den Versen zuvor wurden drei Hauptformen der Vergehen des Volkes Israels genannt. Es war offener oder auch synkretistischer Götzendienst und Gottesdienst und Gleichgültigkeit über ihren eigenen Gott. Seid still vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Was bedeutet diese Aufforderung? Schweigt. Sagt jetzt nichts mehr. Jammert, klagt und beschwert euch nicht. Protestiert auch nicht. Denn ihr befindet euch in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Was fällt uns hier auf? Hier ist kein Staatsanwalt, der die Anklage vorbringt. Hier ist kein Verteidiger, der hier das Wort für die Angeklagten ergreift. Hier sind auch keine Zeugen, die die Anklage oder die Verteidigung stützen müssen. Nein, hier stehen sie vor Gott, dem Richter, so wie jeder Mensch sich vor Gott zu verantworten hat. Halten wir fest, Gott braucht keine Zeugen. Er braucht keine Menschen, keine Institutionen, die seiner Anklage Gültigkeit verleihen. Sein Wort ist vollkommen genug. Werfen wir einen Blick in unsere Zeit heute. Ich denke, und ihr werdet mir sicherlich dazu stimmen, es gibt heute einen großen Mangel an Ehrfurcht vor Gott. Die Vorstellung, dass Jesus so eine Art guter Kumpel ist und Gott der alte Mann da oben und dass wir ihn ruhig respektlos darstellen können, mit ihm umgehen können oder gar ganz schlecht von ihm reden können. Ich müsste sagen, das ist ganz und gar falsch. Es liegt etwa ungefähr 5 Jahre zurück, 5 Jahre, 1-2 Monate, der Anschlag auf diese Satirezeitung Hepto Ebo. Das Ergebnis war, dass sie Gott als Terroristen in ihrer Karikatur dargestellt haben. So viel zum Beispiel respektlos. Unser Gott ist ein heiliger Gott. Und wenn wir uns ihm auf eine gewisse Entfernung nähern könnten, 1 Milliarde Kilometer, wir würden auf unser Angesicht fallen. Denn er ist der große Gott, der alles geschaffen hat. Und wir sind winzig kleine Geschöpfe. Seid still vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Das hat wenig mit Anbetung und Worship zu tun, sondern hier spricht Gott ein Machtwort. Und Gott nimmt alle Entschuldigungen, die wir vielleicht vorbringen könnten, schon von vornherein weg. Seid still, sagt nichts mehr. Wenn man in das eigene Leben hineinschaut, dann gibt es doch sicherlich Situationen, wo wir sagen, ja, aber Herr, Gott sagt, kein Aber, jammert nicht rum. Das, was jetzt ist, das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Seid still vor dem Angesicht Gottes. Warum? Denn nahe ist der Tag des Herrn. Das hatten wir schon damals mal angesprochen. Dieser Ausdruck wird eigentlich temporär gebraucht. Also einmal für bestimmte Zeiten, aber auch endzeitlich gesehen, auf das Ende hin. Wir haben beides. Und wer in der Bibel schon viel in den Propheten gelesen hat, davon gehe ich mal aus, der wird immer merken, es ist jetzt, unmittelbar bevor oder auch erst am Ende der Tage. Hier wird zum ersten Mal in diesem Buch der Tag des Herrn erwähnt. Er kommt in verschiedenen Formen vor. Tag des Zorns, Tag des Grimms. Aber hauptsächlich wird dieser Tag des Herrn als ein Gerichtstag dargestellt. Und wenn wir mal kurz überschwenken, wir hören jetzt mal drüben hinein, was die Kinder hören werden, dann sagt Jesus zu ihnen, zu Kapernaum und Chorazim und so weiter und so fort, die ganzen Städte, Sodom und Gomorra wird es am Tag des Gerichtes besser gehen als euch. So viel zu dem Punkt, der Mensch lernt nichts dazu. Das, was wir heute hier behandeln, drückt sich im Neuen Testament zu Zeiten Jesu genauso aus. Da hat sich nichts verändert oder nur wenig. Vor diesem Tag des Herrn, der also für uns endzeitlich weit in der Zukunft liegt, oder weit ist relativ, es kann auch ganz nah sein, wurde dieser Tag immer wieder verglichen mit Zeiten, die unmittelbar bevorstanden. Als Nebukadnezar kam und Jerusalem zerstörte und niederbrannte und es unterpflügte, da ließ er das Land kahl zurück. Ein Tag des Herrn. Und es folgten noch etliche Tage, die so ähnlich endeten. Die Medo-Perser, Alexander der Große und schließlich kamen auch noch die Römer. Und im letzten Jahr waren ja einige von uns in Israel. Und wenn man sich das mal vorstellt, dass es ein Land war, wo Milch und Honig fließt, wo vieles nur grün war, da nützen auch die 1 Million gepflanzten Bäume recht wenig, um das wieder zu begrünen. Also da ist wirklich Kahlschlag geschehen. Wirklich Gericht. Der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet. Gott hat Juda als Schlachtopfer zubereitet. Er bereitet sein Volk auf seine Hinrichtung vor. Wie ein Opfertier. Die geladenen Gäste, ausgerechnet die gottlosen Babylonier, das ist schon ein hartes Wort, weil sie doch gedacht haben, tja, wir haben Gott und wir haben auch noch die anderen Götter, also uns wird nichts passieren. Die Babylonier sind ein auserwähltes Werkzeug Gottes, um dieses Opfer letztendlich zu verspeisen. Und wenn wir eine Vorstellung haben wollen, was das Schlachtopfer bedeutet, dann müssen wir einfach mal in 3. Mose 7 hineinschauen, Verse 16 und 17. Dort wird dieses Opfer beschrieben. Und da heißt es: Beruht aber das Opfer, das er darbringt, auf einem Gelübde, oder ist es freiwillig, so soll es am Tag seiner Darbringung gegessen werden. Und was davon übrig bleibt, darf am folgenden Tag gegessen werden. Was aber von dem Opferfleisch bis zum dritten Tag übrig bleibt, das soll man mit Feuer verbrennen. Das Schlachtopfer durch Nebukadnezar wurde buchstäblich umgesetzt. Also man könnte sagen, wortgetreu. Etwa 506, die erste Wegführung. Das lesen wir in Daniel 1. Dann 597, die zweite Wegführung ins Exil, Hesekiel 1. Und dann die dritte Wegführung und die Zerstörung und das Niederbrennen der Stadt Jerusalem, 586. Also Gottes Androhung, Gottes Gericht wird hier 1:1 umgesetzt. Denken wir nochmal an letzten Sonntag, an die Predigt aus Nehemia. Da fiel mir der Vers 34 ein. Und er, Sanballat, sprach vor seinen Brüdern und vor den Kriegsleuten von Samaria: Was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer bringen? Werden sie es eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder beleben, da sie doch verbrannt sind? Buchstäblich umgesetzt, das Schlachtopfer. Gott als Richter. Und wer sind die Angeklagten? Schauen wir sie uns einmal näher an. Und es wird geschehen am Tag des Schlachtopfers des Herrn, dass ich die Fürsten und die Königssöhne strafen werde und alle, die sich in fremde Gewänder hüllen. Ich weiß nicht, wer es kennt, aber ein altes Sprichwort sagt: Treppen werden von oben gewaschen. Das Putz, den wir das sicherlich bestätigen können. Jede Hausfrau wird das tun. Jeder, der zu Hause sauber macht, fängt seine Treppe nie von unten nach oben an. Und genauso geht Gott hier auch vor. Ich finde den alten Ausdruck, den Luther gebraucht hat, oder auch der auch in der Mengeübersetzung steht, die Götzenpfaffen, so den treffenden Ausdruck. Gott hat gegen die Priester und gegen die Götzenpfaffen seinen Zorn gerichtet. Und jetzt geht es gegen das Königshaus. Die politische Oberschicht, könnte man sagen, Beamte, Befehlshaber, Bezirksregenten, wie man immer das auch ausdrücken mag, und nicht zu vergessen, die dazugehören, die Richter. Denn wenn wir im Alten Testament einige Dinge zu dieser Zeit lesen, dann sehen wir immer wieder, wie ungerecht Recht gesprochen wurde. Und es waren sowohl die Minister als auch die Söhne Josias und die Aristokratie, deren Ungehorsam schon an ihrer Kleidung zu sehen war. Die sich in fremde Gewänder gehüllt haben. Es mag uns vielleicht etwas kleinlich und unerwartet vorkommen, dass es so hier steht. Dass hier Modefragen auf einmal erwähnt werden. Denn es war zu der Zeit Mode, dass man sich der babylonischen und der assyrischen Kleidung nicht verschlossen hat. Im Gegenteil, es kam gut an. Aber es war sicherlich auch ein äußeres Zeichen dafür, dass man innerlich schon die fremden Wertvorstellungen übernommen hat. Hinter Kleidung, ich drücke es mal vorsichtig aus, kann sich eine ganz bestimmte Gesinnung verbergen. Die Kleidung war und ist ein Bekenntnis. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Jedenfalls die Königssöhne von Josia, die wurden wirklich hart bestraft. Wenn wir 2. Könige lesen, ab Kapitel 23, 24, dann sehen wir, wie der erste Sohn, Joas, der nur 3 Monate regierte, gefangen genommen wurde und nach Ägypten geschleppt wurde. Joachim wurde von Nebukadnezar besiegt. Er herrschte zwar 11 Jahre, aber es war auch keine sehr lange Zeit. Und der andere Sohn, Joachim, regierte ebenfalls nur 3 Monate, wurde dann nach Babylon verschleppt. Der letzte Sohn von Josia, Zedekia, der König, der letzte in der Reihe, er wurde auch von Nebukadnezar nach Babylon verschleppt und sein Augenlicht wurde geblendet. Gottes Gericht umgesetzt. Und dann geht es weiter. Und ich werde an jenem Tag alle diejenigen strafen, die über die Schwelle springen, die das Haus ihres Herrn mit Frevel und Betrug erfüllen. Es gab damals unter den Philistern, es wurde so eingeführt und es könnte sein, dass Israel das übernommen hat, dass man bei einem bestimmten Gott, der dort damals angebetet wurde, Dagon, nicht über die Schwelle dieses Tempels sprang. Aber das ist hier unwahrscheinlich. Hier geht es um die Diener von wohlhabenden, reichen Bürgern, die von Haus zu Haus eilen, um das Eigentum anderer zu plündern. Sich bzw. ihren Herrn bereichern. Und zwar nicht auf gute Art und Weise, sondern durch Betrug, durch List, wie auch immer, oder einfach durch Räuberei, durch Diebstahl. Gott, damit sind wir beim nächsten Punkt, spricht das Urteil. Gott als Richter hat den Schuldspruch gefällt und den Tatbestand des Abfalls, der Götzenverehrung, des Aberglaubens und der Unterdrückung von Armen und Schwachen im Volk in Tateinheit mit schweren Raub dargelegt. Jetzt folgt die gerichtliche Entscheidung über das Strafmaß. An jenem Tag, spricht der Herr, wird ein Geschrei vom Fischtor her erschallen und ein Geheul vom zweiten Stadtteil her und ein großes Krachen von den Hügeln her. Heult, die ihr in Maktesch wohnt, denn das ganze Krämervolk ist vernichtet, alle Geldabweger sind ausgerottet. An jenem Tag ist wieder der Hinweis auf den Tag des Herrn, zwar unmittelbar, bevor zum Beispiel jetzt durch Nebukadnezar, der dann etwa 50 Jahre später gekommen ist. Und aus allen Stadtteilen Jerusalems werden Wehklagen kommen. Das Fischtor im Norden, in der Nähe des Fischmarktes, durch das übrigens Nebukadnezar nach Jerusalem eingedrungen ist. Der zweite Stadtteil, die Neustadt, die etwa nordwestlich des Tempelbezirkes lag. Die Unterstadt, da wo sich die Schönen und Reichen die Neubauten hingestellt haben. Aus all diesen Stadtteilen wird Geheul, großer Jammer und lautes Geschrei zu hören sein, wenn Nebukadnezar in die Stadt eindringen wird. Und es ist nicht nur eine Schicht von Bürgern, die darunter leiden wird, sondern es sind alle Bürger gemeint, die ganze Stadt. Und das große Krachen bedeutet ja nicht nur Zerstörung der Häuser oder der Mauer, sondern da zerbricht viel mehr. Es zerbricht ein ganzes Volk, ein Staat, eine ganze Kultur, eine ganze Epoche. Weg, ausgelöscht. Und wenn wir uns diesen Begriff maktisch mal anschauen, dann bedeutet das übersetzt Mörser. Und wer schon mal so Gewürze selber klein gemacht hat, der weiß, wozu man einen Mörser braucht. Es muss zerstampft werden. Und es drückt einfach nur aus, was dort passieren wird. Das Land wird zerstampft, die Bewohner restlos ein Ende. Wir empfinden das vielleicht als zu hart. Aber denken wir daran, Gott ist Richter. Und er braucht keine Zeugen, er braucht auch kein Beweismittel. Das, was Gott sagt, gilt. Und es steht als vollständige Wahrheit dort vor dem Volk. Die Kaufleute oder das Krämervolk, all das wird nicht mehr sein. Und im ursprünglichen Text, also im Original steht dort Kananäer, das waren die Kaufleute damals, die sich mehr oder weniger mit legalen Mitteln den Reichtum verschafft haben. Und hier schwingt etwas mit, die Gefahr, mit unguten Geschäften reich zu werden. Gott hat es gesehen und hat das Urteil gesprochen. Und diese Leute werden restlos zum Schweigen gebracht. Die Geldwechsler, die sich durch Wucher bereichert haben, Gott wird sie nun richten und ausrotten. Wortwörtlich abschneiden. Warum? Dieser hemmungslose Egoismus und der Genuss gegenüber denen, die nur wenig haben, das ist ein großes Problem im Volk gewesen. Dann heißt es weiter in Vers 12, und es wird geschehen, dass ich zu jener Zeit Jerusalem mit Leuchten durchsuchen werde. Und ich will die Leute heimsuchen, die auf ihren Häfen liegen, indem sie in ihrem Herzen sagen, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Ihr Vermögen soll der Plünderung anheimfallen und ihre Häuser der Verwüstung. Und sie werden Häuser bauen und nicht darin wohnen, Weinberge pflanzen und keinen Wein davon trinken. Wenn jemand etwas mit einer Leuchte oder mit einer, heute würde ich sagen, mit einer LED-Lampe, mit einer Taschenlampe sucht, dann gibt es zwei Bedingungen, die dafür notwendig sind. Erstens, es ist dunkel. Ich sehe nicht viel, nur schemenhaft oder gar nichts. Und ich benutze dann die Lampe, wenn ich etwas sehr Wichtiges suche, wenn es mir wichtig ist, wenn etwas für mich sehr wertvoll ist oder wenn ich ganz genau etwas untersuchen will. Und genau das müssen wir uns vorstellen bei Gott. Gott sagt nicht einfach, naja, Schwamm drüber, lassen wir mal 5 gerade sein. Ich nehme nur einen Teil und den Rest, da drücke ich ein Auge zu. Nein, das ist Gott nicht. Gott drückt eben kein Auge zu. Und es wird an diesem Tage des Gerichts keinen Schlupfwinkel geben, wo man sich mit Erfolg verstecken könnte. Ich werde Jerusalem so durchsuchen, und ich werde alles Böse und ich werde jede Sünde ans Licht bringen. Und niemand wird ungestraft davonkommen. Und dann nimmt er ein Bild aus der Weinherstellung. Ich will die Leute heimsuchen, die auf ihren Hefen liegen, indem sie in ihrem Herzen sagen, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Was sind das für Menschen? Sie nehmen ihr Leben doch sehr leicht. Sie lebten in einer sogenannten Wohlstandsgesellschaft und waren gegenüber Gott gleichgültig. Für diese Leute gab es nichts, was sie aus der Ruhe bringen konnte. Wenn der Wein eine lange Zeit gärt, dann bildet er eine feste Ablagerung. Und wenn man das nicht herausfiltert, dann wird das so ein Sirup, schmeckt einfach nur eklig. Genau dieses Bild beschreibt der Prophet hier. Ja, da ist Wein, aber da ist doch so viel Mist da drin. Diese Hefe, diese Unreinheit, diese Vermischung von Gott und den anderen Götzen, von allem so ein bisschen. Und die Leute, die sich darauf ausruhen, die darauf liegen, sagt er, die werde ich jetzt mal aufscheuchen. Anstatt, dass sich das Volk reinigen lässt von Gott, von ihren Sünden, sagen sie sich, tja, was wird Gott denn tun? Er wird weder Gutes noch Böses tun. Das war ein Schlag ins Gesicht. Denn was bedeutet das letztendlich? Das Volk vertraut nicht auf die Verheißung, die Gott gegeben hat, aber es vertraut auch nicht auf das Gericht, was Gott tun wird. Gott wird gar nichts machen. Ich weiß nicht, es kommt uns sicherlich bekannt vor. Schauen wir in unsere Zeit hinein. Während früher bei jedem Unglück die Frage immer gestellt wurde, ja, wo war denn Gott? Stellt sich die Frage heute kaum noch. Das kriegen wir schon irgendwie hin, das stehen wir durch, das sitzen wir aus. Gott spielt keine Rolle mehr. Der Mensch ist, das Volk damals war gleichgültig. Und wenn wir in unsere Zeit hineinschauen und unsere Mitmenschen, unsere Gesellschaft beobachten, dann sind da gewisse Parallelen nicht auszuschließen. Das Volk Israel hat sich verhärtet gegen seinen Gott. Und man könnte sagen, sie waren letztendlich lau. Denn sie haben sich weder für den einen Gott, für ihren Gott entschieden, noch wirklich für ihre Götter, sondern es war oftmals so ein Mischmasch. Sie haben noch ihre Brandopfer gehabt. Sie gingen auch noch, soweit der Tempel da war, immer wieder die religiösen Handlungen haben sie vollzogen. Aber ihr Herz, das war nicht mehr bei Gott. Und wenn wir heute Morgen nochmal an die Lesung denken, die wir gehört haben aus Psalm 10, da will ich noch zwei Verse nochmal hervorheben. Und das müssen wir uns vorstellen. Wir reden über das Volk Israel oder über Juda. Man hat immer so, ja, das ist das Volk Gottes. Aber das Volk war gottlos, bis auf vielleicht wenige Gerechte, die dort noch waren. Und da heißt es in Vers 4, der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen. Und die Gedanken der Gottlosen, alle seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. In Vers 11, er spricht in seinem Herzen, Gott hat es vergessen, er hat sein Angesicht verborgen, er sieht es niemals. Aber Gott wird ihnen zeigen, ob er nichts tun wird. Ihre geistliche Gleichgültigkeit ließ sie glauben, Gott wird nicht handeln. Er wird überhaupt nichts unternehmen. Und wenn wir mal bei einem Zeitgenossen hineinschauen, bei dem Propheten Habakuk, dann stellt er die gleiche Frage: Herr, warum tust du nichts gegen das Böse? Und Gott antwortet ihm und sagt: Ich werde etwas tun. Und als Habakuk diese Vision sieht, was Gott vorhat, da fleht er Gott für sein Volk um Gnade an. Irren wir uns nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Das ist so ein Satz, das kann uns ja nicht betreffen. Nein, sind wir völlig außen vor. Ja, vielleicht gibt es doch die eine oder andere Situation, wo wir denken, Gott sieht es nicht. Ich tue mein Ding einfach mal. Man braucht Gott nicht zu beachten. Nein, Gott sieht alles. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es eine neue Theologie gibt, die Gott-ist-tot-Theologie. Wozu brauchen wir Gott? Das, was wir tun können, das machen wir selbst. Wir haben vorhin dieses wunderschöne Lied gesungen, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Ja, und deswegen holt Gott auch die Taschenlampe raus, um da genau hinzuschauen. Zephania zeigt auf, und zwar ganz deutlich, euer Leben in Kultur, in Staat, Gesellschaft geht zu Ende. Er hat nicht den Zeitpunkt genannt, nein. Er sagt nur, das kommt. Wir sind in der glücklichen Lage, wir dürfen zurückblicken und können feststellen, ja, es hat sich erfüllt. Sogar buchstäblich. Das Urteil ist, ihr Vermögen soll der Plünderung anheimfallen, ihre Häuser der Verwüstung. Sie werden sich versuchen, dagegen zu wehren, werden neu bauen, aber sie werden nie drin wohnen. Sie werden wieder neue Weinberge pflanzen und sie werden keinen Wein davon trinken. Gott ist also nicht so schwach und so gleichgültig, wie es die Juden zur Zeit Zephanias gedacht haben. Und er steht durchaus in seiner Macht und in seinem Willen, zu richten. Und die religiöse Elite, die sich ja innerlich von Gott abgewendet hat, äußerlich noch nicht so ganz, die hätte das wissen können aus 5. Mose 28. Da ist es vorhergesagt. Wenn ihr mich verlasst, wird genau das passieren. Eure Häuser werden verwüstet, ihr habt kein Geld, keine Zuflucht. Hätte man wissen können. Ich möchte am Schluss nochmal die Gedanken so zusammenfassen. Gott ist Richter. In seiner Gerichtsverhandlung, wenn man überhaupt von Verhandlung sprechen darf, ist alles anders, als wir es heute kennen. Es findet keine Verhandlung statt. Kein Staatsanwalt, kein Verteidiger, kein Zeuge. Gottes Wort hat genug Autorität. Es steht für sich alleine. Die Angeklagten, tja, da fängt man ganz oben an. Die Treppen werden von oben gewaschen. Das Königshaus mit seinem Gefolge. Diebe, Betrüger, Gleichgültige, die Gott zur Seite geschoben haben und letztendlich Gott verhandlungsunfähig erklärt haben. Das Urteil, Juda zusammen mit Jerusalem wird zerstört. Keine Infrastruktur mehr, keine Wirtschaft, alles ausgerottet, vernichtet und das unter großem Jammern und Heulen. Ja, was machen wir jetzt damit? Betrifft uns das? Ich erinnere mal an die Predigt vor 14 Tagen aus dem zweiten Brief von Petrus. Da hieß es im Vers 12, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und bei euch vorhanden, in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Wir wissen das. Wir wissen viele Dinge. Wir wissen vielleicht auch viel über Gott. Und doch ist es gut. Und es ist hilfreich, dass wir erinnert werden, wer Gott in seinem Wesen ist. Jetzt könnten wir einen Katalog aufstellen. Aber ich mache nur einige Auszüge. Gott ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, ewig, gerecht, wahrhaftig, unveränderlich, gnädig, barmherzig, liebend, zornig. Wenn wir uns mal so manche Aufzählungen angucken, dann fehlt zornig ganz bestimmt, taucht nicht auf. Aber es wäre nur das halbe Evangelium. Und da könnten wir jetzt bei Römer im Römerbrief anknüpfen. Gott liebt, ja, aber Gott spricht auch Gericht. Gott ist zornig. Beides gehört zusammen. Wir leben in der Zeit der Gnade. Das dürfen wir so sagen. Wir kennen Jesus Christus als den, der sein Leben für uns dahingegeben hat. Gott ist ein handelnder Gott. Er hat damals gehandelt, er wird heute handeln und er wird auch in Zukunft handeln. Und er hat auch gehandelt, indem er seinen Sohn Jesus Christus für uns als Sühneopfer gegeben hat. Nicht, dass wir gleichgültig werden wie die, die auf den Häfen liegen und denken, so schlimm kann es nicht sein, so schlimm kann es gar nicht werden. Nein, das ist das Gute daran, an diesem Text. Gott darf, nein, er muss uns immer wieder aus dieser Ruhe herausbringen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es zumindest nach äußerlichen Maßstäben an nichts mangelt. Oder fast an nichts. Aber diese Gesellschaft bringt uns dann auch in große Gefahr, dass wir manchmal Gott an die Seite schieben wollen. Und da habe ich habe in meinem Repertoire mal gesucht, ein altes Lied gefunden von Manfred Siebert. Und wir haben vorhin das eine Lied gesungen, Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, übrigens aus dem Jahr 1976. Komisch, hat an Aktualität kaum verloren. Und er hat auch ein Lied geschrieben, das möchte ich uns zum Abschied einfach mal mitgeben, zum Abschluss. Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich weiß nicht, die Älteren werden es vielleicht kennen. Der Refrain geht so. Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen. Nur nicht das Gesicht verlieren und am besten gar nicht rühren. Gar nicht erst damit befassen. Nur nicht irre machen lassen. Sagte jener Herr, dem man erklärte, dass sein Fahrschein zwar in Ordnung, doch der Zug, in dem er saß, der falsche sei. Und er hub mit vielen Argumenten zu beweisen an, dass man das so nicht sagen kann. Die Gegend sei doch angenehm und auch sein Sitz sei sehr bequem. Dann kommt der Refrain wieder. Und dann sagte auch die Dame im Orchester, die voll Inbrunst Haydn geigte, als man im Programm schon bei Vivaldi war. Und sie wies recht ärgerlich auf ihren satten Bogenstrich und meinte selbstbewusst und froh, ihr Spiel, das läge ja sowieso auf einem höheren Niveau. Nur nicht irre machen lassen, gar nicht erst damit befassen, sagen sich so manche, wenn sie hören, dass ein Leben ohne Christus letzten Endes in die falsche Richtung läuft. Ewigkeit? Wieso denn das? Man hat doch eine Menge Spaß. Und freut sich über dies und das. Und ehe man sich ändern will, da ist man einfach lieber still. Dann kommt der Refrain. Dann die Aufforderung. Lass dich doch mal aus der Ruhe bringen. Fang mal wieder an zu denken. Hör auf, von dir abzulenken. Gott fragt dich nach deinem Leben. und du sollst ihm Antwort geben.